Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Nie wieder ist heute. Das habe ich in letzter Zeit ziemlich oft gehört, Sie wahrscheinlich auch. Mein nächster Gast, der sagt aber, nie wieder war gestern. Arne Semsrott ist das, Politikwissenschaftler und Demokratieaktivist. Er leitet auch das Rechercheportal Frag den Staat und er ist schon mehrfach für seinen kritischen Journalismus ausgezeichnet worden. Und dieser Arne Semsrott also, der hat jetzt ein Buch geschrieben, Machtübernahme, was passiert, wenn Rechtsextremisten regieren? Und darüber habe ich mit Arne Semsrott gesprochen. Guten Tag.
Guten Tag.
Ja, wenn nie wieder nicht heute ist, sondern gestern war, sind wir denn Ihrer Meinung nach schon zu spät dran? Ist alles schon verloren, der Kampf um die Demokratie?
Ich würde sagen, selbst wenn es zu spät ist, ist es nicht zu spät. Es ist eigentlich nie zu spät. Wenn wir uns eine AfD in Regierungsbeteiligung vorstellen, dann sind natürlich viele Brandmauern gefallen, viele Dämme gebrochen. Aber das heißt überhaupt nicht, dass der Widerstand dann aufhören sollte. Ganz im Gegenteil. Der wird natürlich schwerer, je weiter dieses Szenario fortgeschritten ist. Aber möglich ist immer was.
Ihr Buch, das ist zweigeteilt. Im weitaus größten Teil des Buches entwerfen Sie eine sehr konkrete, praktische Anleitung für diesen Widerstand. Das gucken wir uns nachher noch an. Das Buch beginnt aber eben mit einem Szenario einer Machtübernahme. Aber jetzt nicht, wie man denken könnte, ein Szenario, in dem eine AfD bereits unter dem Etikett der sogenannten Remigration irgendwelche Deportationspläne umsetzt, sondern viel früher mit einem Wahlabend 18.03 Uhr. Die Sektkorken knallen, weil die AfD sehr stark geworden ist. Wie beginnt Ihr Szenario?
Das beginnt tatsächlich mit Wahlergebnissen in einem Land oder auch im Bund, wo sehr schnell deutlich wird, dass es kaum Möglichkeiten gibt, um Koalitionen zu bilden, abseits der AfD. Und das ist dann vielleicht ein chaotischer Wahlabend, wo dann ein Unionsvorsitzender am Ende sagt, aus staatspolitischer Verantwortung heraus übernehmen wir jetzt auch so eine Koalition. Und das wollen wir eigentlich nicht, aber wir machen das dem Land zuliebe. Und das wäre dann ein Szenario, wo die AfD zum Beispiel ein paar wichtige Ministerien bekommen würde, das Innenministerium zum Beispiel. Vielleicht auch gar nicht die Macht bekommen würde, ganz groß über Gesetze mitzuentscheiden, aber trotzdem, und das entwickle ich dann im Szenario, sehr, sehr viele Möglichkeiten hätte, für Tausende, für Millionen Menschen in Deutschland das Leben zur Hölle zu machen.
Das ist der Clou an Ihrem Buch. Durch Ihre Arbeit bei Frag den Staat kennen Sie sich sehr genau damit aus, wie Verwaltungen funktionieren, welche Vorschriften es gibt, wer wen anweisen kann etc. Und in Ihrem Szenario, Sie haben das gerade deutlich gemacht, hat die AfD eben nicht die absolute Mehrheit. Sie kann nicht einfach Gesetze machen, wie es ihr passt, aber sie hat Stellschrauben. Eins haben Sie gerade schon genannt, wenn sie zum Beispiel das Innenministerium besetzen würde. Was gäbe es da für Stellschrauben?
Da gibt es eine enorme Machtfülle unterhalb der Gesetzesebene. Man kann nämlich Verordnungen, Erlasse in Kraft setzen als Innenminister, hat eine enorme Personalmacht, hat ja nicht nur das Innenministerium selbst, das größte Ministerium in Deutschland, sondern auch die Polizei dahinter, Ämter für Migration und Flüchtlinge, und hat darüber die Möglichkeit, zum Beispiel die Polizei anzuweisen, in bestimmten Orten stärker zu kontrollieren. Da kann man dann Narrative aufgreifen, die wir in den letzten Jahren viel gehört haben, also sogenannte Clan-Kriminalität. Darauf basieren könnte man dann anweisen, bestimmte Bevölkerungsgruppen vor allem zu kriminalisieren, zu kontrollieren, um so einen Druck zu erhöhen auf bestimmte Bevölkerungsgruppen. Man könnte diskriminierende Praktiken deutlich erhöhen. Man könnte damit anfangen, Deutschkurse nicht mehr zu finanzieren für Menschen, die neu nach Deutschland gekommen sind. Und das sind nicht die krassen, großen Maßnahmen, bei denen wir sagen würden, stopp jetzt so nicht weiter, sondern das ist die Politik der kleinen Schritte, die die Wassertemperatur immer weiter erhitzt und damit dann auch den Widerstand möglicherweise nicht bedeutend klein halten kann.
Über das Innenministerium erfolgte auch ein Zugriff auf den Verfassungsschutz. Und da entwerfen Sie eine Idee, dass zum Beispiel die AfD dann den Verfassungsschutz anweisen könnte, zu prüfen, ob denn nicht die Grünen ein Verdachtsfall seien, wegen Verbindungen zu einer mutmaßlich extremistischen Klimabewegung. Und das Personal dafür, das könnte man dann ja bei dem Schwerpunkt für Rechtsextremismus abziehen.
Genau, und dann wäre auch in dem Szenario nicht die Abschaffung des Phänomenbereichs Rechtsextremismus auf Nummer 1, weil es da wahrscheinlich Widerstand geben würde, aber man würde es einfach austrocknen. Die Finanzen weg, die Menschen weg, und so Kampagnen gegen die Grünen und ihre Verbindung in den Klimaaktivismus haben wir ja in den letzten Jahren schon gesehen. Wenn man da dann die Temperatur auch nochmal hochdreht, kann man sich sehr schnell Szenarien vorstellen, wo dann eine Extremismusüberprüfung stattfindet, stattfindet. Und auch das muss ja gar nicht dazu führen, dass tatsächlich die Grünen als extremistisch eingestuft werden. Aber allein die Prüfung schon ändert dann ganz viel im politischen Klima. Alleine die Diskurse, die daraus erwachsen würden, würden dann alles noch weiter nach rechts drehen. Und das wiederum wäre dann Grundlage für weitere Maßnahmen.
Ronin Steinke, der Journalist, der hat, ich glaube, letztes Jahr ein ganzes Buch darüber geschrieben, wie problematisch es ist, dass der Verfassungsschutz in Deutschland eben nicht politisch unabhängig von der Regierung ist. Das heißt, Teil dieses Szenarios, das sie entwickeln, hatte ich immer wieder den Eindruck, zeigt auch, wie sehr sich rächen würde, dass die demokratischen Parteien sich selber zu viel Freiheiten genehmigen.
Es wird, glaube ich, sehr klar, dass diese Machtfülle der Exekutive, die wir in den letzten Jahren immer größer haben werden sehen, einfach dazu führt, dass, wenn es in die falsche Hände gerät, eben auch eine ganze Menge gefährliches Zeug damit gemacht werden kann.
Einer der ersten Punkte, den Sie nennen, ist Personalaustausch. Da denkt man erstmal, ja Moment mal, das sind doch großteils Beamte auf Lebenszeit, die kann man ja nicht austauschen. Es wird natürlich hakliger bei denen in den höheren Positionen. Die politischen Beamten können jederzeit, ohne Angabe von Gründen, ausgetauscht werden. Und auch da ist wieder so ein Punkt, wo ich denke, ah, da rächt sich, was die demokratischen Parteien tun. Sie nennen nochmal, wie zum Beispiel die Große Koalition vor der letzten Bundestagswahl nochmal massenhaft neue Stellen geschaffen hat, einfach um Leute aus ihren Parteien rüber zu retten in die Zukunft. Das heißt, auch das wäre Konsequenz ihres Szenarios, dass so ein Mitspielen der AfD in einer Regierung langfristig Folgen hätte. Durch Personalpolitik zu.
Also es ist tatsächlich so, dass die unmittelbaren Möglichkeiten, jetzt Leute auszutauschen, gar nicht so groß sind. Also wenn wir uns wiederum das Bundesinnenministerium anschauen, das sind 2 Dutzend politische Beamte, die man schnell im Innenministerium austauschen kann, in den nachgeordneten Behörden, Präsident des Verfassungsschutzes zum Beispiel. Aber das ist jetzt erstmal nicht so viel. Das heißt, eine AfD wäre darauf angewiesen, dass der Behördenapparat dann mitmacht. Und da sehen wir ganz einfach historische Anleihen, wie das in der Vergangenheit gelaufen ist. Wir haben eine sehr starke Hierarchisierung in der Behördenlandschaft. Das heißt, wir haben ein großes Top-Down-Wissen, wie man so etwas durchsetzt. Und wir haben aber gleichzeitig, und das ist dann vielleicht ein Lichtblick, auch eine ganze Menge Möglichkeiten im demokratischen Deutschland, wie Beamten denn eigentlich Widerstand leisten können, wie sie also nicht einfach so alles befolgen.
Damit sind wir dann bei dieser konkreten Anleitung, die Sie geschrieben haben, auf die wir gleich noch ausführlich kommen. Ich würde einen letzten Punkt mir gerne noch angucken, und zwar, nachdem Sie dieses Szenario entwerfen. Sie schreiben, das sei Spekulation, aber nicht unrealistisch. Wie haben Sie das denn entwickelt? Wie haben Sie das entworfen? Wie haben Sie recherchiert?
Also ich habe für dieses Buch 70 Interviews geführt, mit vielen Menschen aus der Verwaltung insbesondere gesprochen, aber auch aus vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen, aus der Justiz, Zivilgesellschaft, Medien. Natürlich schaut man, wenn es so um autoritären Umbau eines Staates geht, jetzt erstmal nach Ungarn, nach Polen, die ursprünglichen Beispiele der letzten Jahre. Und die sind, glaube ich, sehr wichtig, weil auch die AfD da sehr genau hinschaut. Österreich, wie die FPÖ da vorgegangen ist in den letzten Jahren, das schaut sich die AfD sehr genau an. Aber natürlich auch, ich meine, Björn Höcke ist Geschichtslehrer, der schaut sich auch an, was die NSDAP gemacht hat. Und da gibt es auch viele Anleihen, insbesondere für den besonders extremen Flügel der AfD, wie man da vorgehen kann. Und was ich ja in der historischen Lektüre über 1933 so wahnsinnig erschreckend finde, wenn man da zum Beispiel Tagebücher liest, ist, wie nah dran es erscheint. Also wie ähnlich die Menschen von damals uns denn sind. Man tendiert ja häufig dazu, da dann so einen Schleier von 90 Jahren dazwischen zu legen und zu sagen, na, hat nichts mit uns zu tun, wenn man diese Tagebücher liest. Zum Beispiel von Sebastian Haffner, dem Historiker. Dann merkt man aber, das ist ganz schön nah dran. Und glaube ich, viele psychologischen Effekte, die damals getragen sind, die könnten auch heute wieder zu tragen kommen.
Machtübernahme, was passiert, wenn Rechtsextremisten regieren? Eine Anleitung zum Widerstand. Und über diese, wie ich finde, sehr konkrete Anleitung, über die reden wir jetzt. Denn, naja, was können zum Beispiel Beamte, Gewerkschaften tun, Justiz, Zivilgesellschaft, Unternehmen, aber auch die Medien? Wir gehen jetzt mal der Reihe nach durch. Ja? Über die Beamten haben wir gerade schon gesprochen. Da gibt es doch eigentlich eine Neutralitätspflicht, oder?
Für den Staat gibt es die tatsächlich. Es gibt aber keine Wertefreiheit. Natürlich stehen die Beamten auf dem Boden des Grundgesetzes. Darauf haben sie ja den Eid geschworen. Und das bedeutet natürlich, dass zum Beispiel verfassungswidrige, rechtswidrige Weisungen nicht umgesetzt werden dürfen. Tatsächlich gibt es eine Remonstrationspflicht.
Also, was ist Remonstration?
Remonstration bedeutet, dass bei rechtswidrigen Weisungen Beamten zum Beispiel keine Folge leisten dürfen. Das heißt, wenn zum Beispiel angewiesen wird an die Polizei, jemanden festzunehmen, den man nicht festnehmen darf, dann müssen Polizisten remonstrieren, müssen also sagen, nein, ich mache das nicht. Und das birgt natürlich ein enormes Potenzial. Wir haben in Deutschland 5 Millionen Menschen, die beim Staat arbeiten. Das ist eine enorm große Gruppe. Und wenn die in großen Teilen oder auch zumindest in einzelnen Gruppen die Gefolgschaft verweigern, wenn sie rechtswidrige Anweisungen bekommen, dann geht auch erstmal nichts.
Also remonstrieren ist einer Ihrer Tipps. Whistleblowing, leaken, 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 schreiben Sie. Dann auch sich krank schreiben lassen. Das alles setzt natürlich guten Willen und Demokratietreue voraus. Das mag ja auch hoffentlich in den meisten Fällen so sein, aber zum Beispiel innerhalb der Polizei gibt es immer wieder Zahlen und Statistiken, die eine überdurchschnittliche Nähe zur AfD aufzeigen.
Und es ist tatsächlich so, wenn wir davon ausgehen, dass 20-30% der Bevölkerung die AfD wählen, antidemokratische rechte Parteien wählen, dann ist das natürlich auch in der Beamtenschaft so. Das will ich auch ganz klar machen, das ist jetzt kein rein hoffnungsvolles Buch. Also ich sage jetzt nicht Schritt 1, 2, 3 und dann ist alles gut, sondern es geht darum, sich jetzt vorzubereiten und insbesondere sich jetzt auch schon zu vernetzen. Also ich glaube, das ist der erste Schritt, gerade in der Beamtenschaft, sich jetzt zu überlegen, was würde ich denn machen, wenn es soweit kommt? Und vor allem, wer um mich herum ist denn wahrscheinlich auf meiner Seite? Also diese Gespräche jetzt schon zu suchen und dann eben gemeinsam zu planen, sich gemeinsam vorzubereiten.
Vernetzen ist eh ein Stichwort, das sich durchzieht. Wir gehen mal ein paar Sachen durch. Also die Beamten, über die haben wir jetzt gerade gesprochen. Das nächste ist die Gewerkschaften. Da sind aber politische Streiks, wie zum Beispiel in Frankreich, sind doch in Deutschland gar nicht zulässig.
Das stimmt. Auch Generalstreiks gibt's ja hier so nicht. Das liegt an der Rechtsprechung aus den 50er, 60er Jahren in Deutschland, wo übrigens Ex-Nazi-Richter die Arbeitsrechtsprechung sehr entscheidend geprägt haben.
Also welchen Widerstand kann eine Gewerkschaft dann leisten?
Ich glaube, dass Gewerkschaften sich zum einen zusammenschließen sollten, noch mehr mit zivilgesellschaftlichen Gruppierungen. Da kann man nämlich so ein Verbot von politischen Streiks ganz gut umgehen. Das macht jetzt Verdi zum Beispiel gemeinsam mit Fridays for Future. Die haben ein Bündnis gegründet, das heißt, wir fahren zusammen. Die machen Streiks im öffentlichen Personennahverkehr. Gleichzeitig sind das Klimastreiks. Da bringt man also Themen, die sehr nah beieinander sind, zusammen. Ich glaube aber auch, dass die politischen Streiks und die Generalstreiks enttabuisiert gehören. Ich glaube, dass Gewerkschaften tatsächlich ein bisschen mehr Mut brauchen, das auch mal wieder auszuprobieren, wie das denn eigentlich so ist. An der Basis in den Gewerkschaften wollen das wahnsinnig viele Leute. Und dann auch mal zu riskieren, dass man dafür dann vor Gericht gezogen wird, dann strategische Klagen machen und vielleicht dann neue Rechtsprechung bekommt. Denn verboten per Gesetz ist das nicht. Das ist tatsächlich Rechtsprechung und die kann sich über die Jahre beziehungsweise hier ja sogar Jahrzehnte auch tatsächlich ändern.
Apropos Rechtsprechung in der Justiz, auch da empfehlen Sie Widerstand gegen eine rechtsextreme Regierung. Wie soll denn die Justiz Widerstand leisten?
Also die Justiz ist ja tatsächlich als Institution noch träger als andere Institutionen des Staates.
Und was das da ja vielleicht nicht verkehrt ist, ne?
Genau, also das kann wahnsinnig frustrierend sein, wenn man versucht, die Justiz zu digitalisieren und die hat einfach keinen Bock drauf und dann passiert es halt auch nicht. Aber in die andere Richtung kann das eben auch bedeuten, dass eine AfD an der Regierung jetzt über einen Justizminister nicht einfach so alle Richter austauschen kann, sondern im Gegenteil, die sehr lange bleiben. Ein Problem ist, dass natürlich auch in der Justiz rechte Richter recht sprechen und man das häufig gar nicht mitbekommt, weil die Transparenz der Justiz nämlich besonders gering ist. Also wenn wir uns anschauen, welche Entscheidungen es gibt von Gerichten, dann sind da nur 0,9% der Gerichtsentscheidungen, also der Entscheidungen, die im Namen des Volkes ergehen, überhaupt online einsehbar.
Jetzt sind Sie bei den Problemen, nicht dabei, wie denn die Justiz für die Demokratie Widerstand leisten kann.
Naja, mehr Transparenz würde eine öffentliche Kontrolle erhöhen und würde es möglich machen, dann so etwas schneller zu erkennen und dann mit öffentlichem Druck dafür zu sorgen, dass sich was ändert. Und es ist wichtig, dass die Gerichte sich jetzt schon darauf vorbereiten, was so alles kommen würde, weil natürlich viele entscheidende Maßnahmen, die eine antidemokratische rechte Regierung machen würde, dann von den Gerichten geprüft werden würden. Und da ist dann wirklich entscheidend, dass da dann auch wichtige Urteile ergehen, die dann auch befolgt werden. Denn es ist entscheidend, dass die öffentliche Popularität der Gerichte weiterhin hochgehalten wird. Denn Gerichte haben jetzt keine eigene Polizei, die dann irgendwas durchsetzen könnten. Die müssen darauf setzen, dass die Normen, die sie setzen, allgemein anerkannt werden. Und insofern ist eine Arbeit dafür, dass das respektiert werden, gleichzeitig auch eine Präventionsarbeit.
Ein weiterer riesiger Teil unseres Landes, unserer Gesellschaft ist natürlich die Wirtschaft. Und da schreiben Sie, die Binse, Rassismus ist schlecht für den Standort. Das haben natürlich auch viele Arbeitgeber erkannt, die sich klar gegen das Wählen der AfD aussprechen. Sie schreiben dann aber, naja, es kommt natürlich darauf an, wie würden die sich denn verhalten, wenn eine AfD tatsächlich in der Regierung wäre? Und da lautet Ihre Empfehlung zum Beispiel, naja, dann eben keine Aufträge der AfD annehmen, keine Aufträge der Regierung annehmen. Was wären noch wichtige Punkte des Widerstandes?
Natürlich zum einen das Wirken nach innen, klar zu machen innerhalb von der Belegschaft. Wir dulden hier am Arbeitsplatz keinen Rassismus. So etwas kann man in Betriebsvereinbarungen festsetzen und dann hat man auch eine gute rechtliche Handhabe dagegen, falls dann doch zum Beispiel am Arbeitsplatz antidemokratisch agitiert wird. Und es ist wirklich entscheidend, dass Unternehmensköpfe öffentlich klar für die Demokratie einstehen. Das haben wir in den letzten Monaten glücklicherweise immer mehr gesehen und ich glaube, davon brauchen wir noch viel mehr, dass im Dorf, in der Region klar gemacht wird, dieses Unternehmen steht für Vielfalt, steht für Demokratie. Und das hat eine enorme Wirkung und hat teilweise noch eine viel größere Wirkung, als wenn das Politiker so ein bisschen abspulen.
Trotzdem, die Politiker, die kommen bei Ihnen nicht gut weg. Ich habe den Eindruck, Sie werfen der Politik richtig eine Fahrlässigkeit vor, wenn dann der Aufstand der Anständigen gelobt wird und Sie fragen ein bisschen böse, wo bleibt denn der Aufstand der Politiker? Wie sähe denn ein Aufstand der Politiker aus?
Mit konkreten Aktionen. Also wenn wir uns die Demokratieproteste im Januar anschauen, das sind die größten Demokratieproteste der Bundesrepublik wahrscheinlich. Millionen Menschen auf der Straße, wahnsinnig viele Menschen, die noch nie vorher demonstrieren waren. Und dann muss man sich schon fragen, was ist denn daraus erwachsen? Und da muss man sagen, von konkreten politischen Maßnahmen Fehlanzeige. Es gibt kein Demokratiefördergesetz, was eigentlich gefordert wurde. Ein AfD-Verbotsverfahren ist immer noch nicht in Gang gesetzt worden. Also all diese vielen Forderungen, die ja mit dieser Bewegung verbunden waren, wurden nicht umgesetzt. Was stattdessen passiert ist, da sind ein paar Leute dann, Olaf Scholz und Annalena Baerbock, auf eine Demo gegangen, haben der zugewunken und haben gesagt, toll, was ihr da macht. Aber natürlich sind das nicht einfach nur Menschen, Olaf Scholz, Annalena Baerbock, sondern die sind in Verantwortung, daraus dann auch was zu tun. Und das ist nicht passiert. Und ich glaube, da ist ganz einfach der Ernst der Lage nicht erkannt worden. Wenn bei anderen Demos, also Bauernproteste mit ein paar tausend Leuten, daraus erwächst, dass ein Gesetz dann ganz verändert wird, dann muss man doch sehen, dass bei ein paar Millionen Menschen auf der Straße, doch wenigstens mal ein Demokratiefördergesetz dabei rumkommt.
Das sagt Arne Semsrott. Der Politikwissenschaftler hat das Buch geschrieben Machtübernahme. Was passiert, wenn Rechtsextremisten regieren? Eine Anleitung zum Widerstand. Erschienen ist es bei Drömer und es kostet 22 Euro. Und Herr Semsrott, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk-App. Jetzt kostenlos herunterladen. Für Android und iOS.